Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer.
Ja, heute im, man kann sagen, zweiten Teil interviewe ich mal wieder meine Frau, und zwar zum Thema, wenn man Werbung machen würde dafür, für eine App, könnte man sagen, für zwei Apps, die bewirken, dass Kinder mehr zu sich selbst kommen, mehr Selbstregulation haben. Und diese zwei Apps heißen Spannungslösendes Weinen und Co-Regulation. Mhm. Und diesen zwei Themen werden wir uns heute widmen. Ja, da fangen wir vielleicht gleich mal an. Wie bist denn du auf das Thema Spannungslösendes Weinen überhaupt gekommen? Was waren deine ersten Erfahrungen damit?
Ja, also eine Spur haben wir es eh schon in der ersten Folge angerissen. Drauf gekommen bin ich eben über diesen Bickler Spielraum, den ich mit meinem ersten Kind, mit dem Aaron, besucht habe. Und dort gibt es eben auch Elternräume, wo man circa einmal im Monat sich eben mit dieser Bickler Spielraumleiterin als Mamas, Papas, wer halt immer geht, auch treffen kann und Fragen rund um die eigenen Kinder, rund um die Begleitung der Kinder stellen kann. Und dort ist eben dann auch dieses spannungslösende Weinen aufgekommen. Gemeinsam mit dem Buchtipp Keine Angst vor Babytränen vom Thomas Harms. Das hat mich sofort angesprochen, also generell überhaupt die Idee, dass Kinder ein Weinbedürfnis grundsätzlich haben können, dass es nicht gilt, quasi sie vor allem Kummer, vor allem Schmerz irgendwie zu bewahren, sondern eben ihnen die Lebensrealität auch zuzumuten. Das war so die Formulierung damals. Und dass es für sie entlastend, absolut entlastend sein kann, wenn sie gewisse Erfahrungen einfach überreizt haben oder sie einfach irgendwie innere Spannungen aufgebaut haben, dass sie das übers Weinen wieder abbauen können, weil sich das sonst im Körper als Spannung bemerkbar macht. Genau, also das war so für mich, wow, totaler Perspektivenswitch, weil ich davor ja eher den Zugang gehabt habe, dass ich versucht habe, speziell mein erstes Kind eben eigentlich sogar am Weinen zu hindern, würde ich heute sagen. Meine Güte, was ich da alles aufgeführt habe, also den habe ich stundenlang im Tragetuch oder in so einer Tragehilfe, die wir gehabt haben, durch die Wohnung geschaukelt, dass der nur nicht weint. Also, und das wäre es eben genau nicht, sondern eben klar zu differenzieren, hat das Kind Hunger, also wenn es weint, hat es Hunger. Ist es müde? Hat es vielleicht Schmerzen? Ist es krank? Also diese Grundbedürfnisse schon abzuklopfen. Braucht es eine frische Windel? Aber wenn man davon ausgehen kann, nein, diese Dinge sind eigentlich alle gedeckt, dann könnte es eben sein, das Kind hat ein Weinbedürfnis, und dann besteht eben die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann begleitet man das Kind eben dabei, seinen Kummer eben rauszuweinen. So wie wenn man selber irgendwie einen belastenden Tag zum Beispiel hinter sich hat und am Abend zum Beispiel mit seinem Ehepartner gern drüber reden will, hat man ja auch gern ein offenes Ohr und nicht jemanden, der, keine Ahnung, jetzt im brutalsten Sinne irgendein Beißer Essen im Mund steckt und sagt so, ist eh schon wieder gut. Also quasi, das ist so übertrieben, diese ständig
die Brust. Ist Schokolade, red nicht mit mir.
Genau, ja. Ja. Also es war so, weil davor war halt wirklich bei jedem Quäker irgendwie meine Brust in seinem Mund, so in die Richtung. Die habe ich da recht rasch gezückt. Auch aus Hilflosigkeit würde ich aus heutiger Sicht sagen, ich habe es halt auch nicht besser gewusst oder gekonnt. Und heute, speziell jetzt mit unserem zweiten Kind, handhabe ich das ganz anders. Also die Brust gibt es wirklich, wenn er Hunger hat. Und ansonsten, wenn ich alle anderen Dinge ausschließen kann, habe ich ihn eigentlich von Anfang an dann in seinen Weinprozessen begleitet. Und das war eine viel entlastetere, entspanntere Babyzeit, würde ich jetzt sagen, als noch beim ersten Kind.
Mhm. Genau. Wenn wir gleich auf die Wirkung eingehen und auch auf die Techniken des spannungslösenden Weines. Aber davor vielleicht noch, ich finde das ganz spannend, weil es gibt ja so psychologische Literatur, die beim Lesen schon Schwachsinn empfinde. Und eine davon ist eben, dass Kinder weinen, wenn sie Hunger haben, wenn sie Schmerzen haben und so weiter und so fort. Und letztens, manchmal weinen auch Babys einfach so, also grundlos. Und wie diese Theorie gelesen habe, habe ich gedacht, also es kann nicht stimmen, wie bescheuert kann das sein? Mutter Natur, man weint einfach aus Jux und so, also das war für mich. Und es gibt scheinbar keine Ideen, und hier ist aber eine Idee, nämlich, dass Spannungen im Körper sind, die einfach raus wollen. Und Punkt, ja.
Ja.
Und so, also es wäre eine Möglichkeit zumindest, eine Hypothese.
Ja, ich meine, die Alitha Solter hat eh diesen Klassiker geschrieben, warum Babys weinen. Das ist wirklich eine dicke Schwarte. Also ich habe da eher die kürzere Kost quasi haben wollen damals. Also eben mit Kindern hat man nicht so viel Zeit zum Lesen. Keine Angst vor Babytränen ist da wesentlich leichter verdaulich oder einfach schneller zu lesen, aber sie hat diese Thematik wirklich umfassend behandelt in dem Buch und ja, also gibt viele Gründe,
genau,
eben, warum Babys weinen.
Ja. Aber eben keine grundlosen. Und jetzt die Idee, warum sollte man das Baby auch weinen lassen, also das heißt sozusagen nicht stillen, also im wahrsten Sinne des Wortes stillen, dass es still ist. Mhm. Was sind die Effekte, die du erlebt hast beim Aaron und oder beim Elron und generell, was gibt es so für Effekte, wenn man das macht?
Ja, also der Klassiker wäre ja eh, also wenn Babys älter werden, dann ist ja auch die Situation, dass man sie gerne auch am Boden einmal ablegen möchte zum Spielen. Und wenn man da feststellt, das Kind lässt sich eigentlich nicht mehr gerne ablegen oder quengelt innerhalb kürzester Zeit, wäre das zum Beispiel so ein Indikator. Wenn man dann alle anderen Gründe ausschließen kann, könnte man sagen, vielleicht braucht es begleitetes Weinen. Und das heißt, um Gottes Willen auf gar keinen Fall das Kind weinen lassen, also das möchte ich schon auch da so gesagt haben, sondern es ist wirklich ein begleitetes Weinen, das heißt, ich habe das Kind auch wirklich im Arm und habe innerlich auch die Haltung, ich höre dir zu, erzähl mir, was dich gerade, ja, was dir Kummer macht. Und ich verstehe jetzt vielleicht deine Worte nicht, du sprichst noch nicht meine Sprache, aber ich kann trotzdem, so wie du mir jetzt davon erzählen kannst, das höre ich mir jetzt an. Genau. Und weil du gesagt hast, welchen Effekt hat das? Also wenn sich das Kind praktisch vorher kaum mehr hat ablegen lassen oder sehr rasch gequengelt hat, ist eben dieser phänomenale Effekt, der für mich selber so wow, mindblowing irgendwie war, nach einem spannungslösenden Weinprozess, ist das Kind meist wieder entspannt, glücklich, zufrieden, lässt sich ablegen, spielt ruhig und in Ruhe wieder selbst oder schläft ein. Also das sind so die zwei typischen Effekte, die ja einfach herrlich sein und entspannend sein, auch in der Begleitung von Kindern, von Babys, einfach für alle Beteiligten, würde ich jetzt sagen. Ja. Also gerade wenn man da sonst in dieser Endlosschleife drinnen ist, von Kind quengelt und ich muss aktiv irgendwas tun, um dieses Quengeln irgendwie zu beruhigen, mit Schaukeln, Wiegen, bis zu mit dem Auto womöglich noch fahren, damit das Kind nur ja nicht weint. Also das wäre eben genau der Gegenpol, dass man sagt, das bitte nicht.
Mhm. Genau. Und langfristig ist im Sinne der Selbstbeeinflussung wäre es dann wahrscheinlich auch ein Kind, das seine Emotionen regulieren lernt sehr früh und deswegen später eine bessere überhaupt eine Emotionsregulation hat, was ja in unserer Gesellschaft nicht die allerbeste Fähigkeit von den allermeisten Menschen ist. Also es wäre zumindest eine Hypothese, könnte man die so aufstellen.
Ja, genau, also Regulation ist ja das wahrscheinlich noch nicht. Also da ist es ja rein einmal dieser Ausdruck, also dass das Gefühl überhaupt sein darf und dass es Raum kriegt und dass es raus kann. Genau. Ja, also die Idee mir da jetzt als erstes kommt, so haben wir es im Bickler Spielraum quasi auch gelernt und so findet man es eben auch in diesen Büchern, dass es vor allem darum geht, das Kind nicht abzulenken von seinem Bedürfnis.
Genau, das meine ich ja.
Genau, weil es empfindet ja in dem Moment eigentlich, ich will jetzt eigentlich einmal schreien und überhaupt, also gerade wenn sie ganz jung sind, allein nur dieser Umstieg quasi von diesem wohligen Gefühl im Mamas Bauch, dann auf einmal heraus in dieser Welt, allein die ganzen Körperempfindungen, es ist kalt, es fühlt sich alles so anders an, das kann man irgendwie nachvollziehen, dass das nicht nur beglückend ist, sondern vielleicht auch frustrierend in manchen Momenten, dass sie das einfach mal rausweinen dürfen. Dass man nicht von dem ablenkt, sondern dem Kind von Anfang an ermöglicht, quasi es zu spiegeln, in dem, ja, deine Wahrnehmung ist schon richtig, es ist okay, wenn du das jetzt so empfindest und ich höre dir zu. Wie hat sie gesagt, Moment, meine Bickler Spielraumleiterin hat gemeint, das ist eine ganz eigentlich mächtige Methode in aktiver Suchtprävention. Das hat mir total gut gefallen.
Genau,
Weil wenn man von Anfang an beginnt quasi, so im Sinne von, das Kind möchte mir jetzt eigentlich erzählen, dass es gerade irgendwie unglücklich ist. Ich möchte das aber nicht hören, sondern gebe ihm den Schnuller im Mund oder die Brust im Mund oder schaukel es irgendwie in eine Art Trance rein, dass es das gar nicht mehr wahrnimmt. Dann lerne ich ihm ja eigentlich die Strategie an, dass es später, wenn es einen Kummer empfindet, das selber irgendwie mit anderen Strategien.
Genau, also meine Lieber eben Schokolade, ja. Chips, Netflix, Serien,
genau.
Und diese ganzen Dinge. Ja. Alles in Form von Ablenkung. Ja.
Genau.
Okay, also das heißt, es könnte unglaublich hilfreich sein. Jetzt ist natürlich die Frage der Technik. Also klar, du schließt dann mal sowas aus wie, es hat gerade Hunger, das weißt du aus dem Tagesablauf, Schmerzen, gut, kann man schauen und ist natürlich auch nicht 100%, aber so von der Idee. Und wie erkennt man jetzt trotzdem so ein spannungslösendes Weinen und wie gehst du vor?
Also ich glaube, Wie man es erkennt, haben wir jetzt, glaube ich, eh schon einige Male angesprochen, aber wie gehst du vor? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, zum Beispiel, also mein Kind ist 4, 5 Monate alt, ich möchte es da in der gerichteten Umgebung eben ablegen zum Spielen und merken, ist nichts, möchte irgendwie nur wieder rauf, es quengelt. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht, ich schließe eben alle anderen Grundbedürfnisse aus. Dann nehme ich es wieder zu mir, wenn es noch sehr jung ist. Komme ich später auf den Aspekt zurück. Also in dem Fall nehme ich es zu mir und dann beginnt es aller Wahrscheinlichkeit nach eben zu weinen. Und dann ist eigentlich das Einzige, was ich mache, ich stoppe dieses Weinen nicht. Im besten Fall, wenn es mir gelingt, sage ich jetzt einmal, bleibe ich am Boden sitzen. Ich mache das gerne im Schneidersitz und lege mir das Kind eben einfach so über die Beine und Hals im Arm und ja, schaue es in dem Sinn an und habe einfach diese innere Haltung, es darf jetzt sein. Und dann mache ich im Endeffekt nichts anderes, als dass ich einfach da bin, einfach innerlich in Ruhe bleib und ja, das ist es eigentlich im weitesten Sinne. Allerdings muss ich schon dazu sagen, also hätte ich dieses Buch Keine Angst vor Babytränen vom Thomas Harms nicht gelesen, bevor ich das erste Mal bei unserem zweiten Kind jetzt diesen lösenden Weinprozess begleitet hätte, hätte es mir da womöglich schon den Boden ein bisschen unter die Füße weggezogen. Weil gerade so die ersten Male können schon heftig und intensiv sein. Also das kann schon, also mein Kind hat da schon sehr Gas gegeben, sage ich jetzt einmal, und da kommen dann teilweise auch so schrille Töne, wo ich verunsichert hätte werden können, hätte ich nicht genau diese Dinge vorher im Buch gelesen. Also, dass es da auch verschiedene Phasen gibt und dass es zum Beispiel dann auch diese schrillen Töne gibt und dass das so eine Art Höhepunkt anzeichnen kann, nachdem es dann wieder abflaut und in ein weicheres Weinen übergeht. Und habe ich da vielleicht Glück gehabt, aber das war wirklich beim Elron, das ist eben unser zweites Kind, wirklich fast klassisch, diese Weinphasen ist er da durchlaufen. Das hat mir natürlich innere Sicherheit gegeben, während ich das begleitet habe, dass ich mir gedacht habe, aha, jetzt ist er da, ach, schau, spannend, jetzt macht er tatsächlich das und so. Wann kommt die nächste Phase? Ja, genau. Volle nett. Für mich als Einstiegsmama im spannungslösenden Weinen. Und ja, das hat schon geholfen. Und wesentlich ist schon auch, dass man selber ein sicheres Gefühl dabei hat. Also, dass man eben selber nicht den Halt verliert oder sich mit reinreißen lässt oder an Stress kriegt und das Gefühl hat, man kann das jetzt eigentlich nicht mehr gut begleiten oder man hält es nicht aus. Das wären Indikatoren, das beschreibt er eben auch im Buch, wo man es dann vielleicht doch lieber abbricht, weil man eben nicht dieser Fels in der Brandung dann fürs Kind sein kann, wenn es gerade da jetzt heftige Gefühle erlebt. Und eigentlich uns ja da als sicheren Halt dafür braucht, diesen Schmerz, den es empfindet oder dieses unangenehme Gefühl eben jetzt da auch auszuhalten und zu durchleben. Genau.
Genau, und eine Sache, die du jetzt nur indirekt angesprochen hast, dass es dann auch so in Wellen kommt. Das heißt, es schreit, es ist wieder ruhig, es schreit, es ist wieder ruhig. Genau. Das heißt, es ist, durchaus Geduld haben. Also, ich weiß nicht, was deine Schätzung ist, ich hätte gesagt, von einigen Minuten bis zu einer halben Stunde oder so, oder wie lange?
Ja, oder auch länger. Also auch das länger? Ist sicher von Kind zu Kind verschieden. Also es gibt manche Indikatoren, die beschreibt er im Buch, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, die dann auch signalisieren können, okay, da ist vielleicht besser, dass man es jetzt doch abbricht und wirklich sich professionelle Hilfe auch sucht, also wenn es gar kein Ende mehr nimmt oder beschreibt da gewisse Punkte. Aber grundsätzlich, so wie ich es jetzt erlebt habe, hat das schon auch einmal bis zu einer Dreiviertelstunde gehen können, also gerade die ersten Male, also wenn man beginnt, das zu machen. Es hat aber manchmal auch nur ein paar Minuten sein können, also ich glaube, das variiert da einfach. Ja. Genau, und so wie du sagst, also es kommt in Wellen, kann dann zeitenweise intensiver über eine längere Phase sein, dann veräppt es wieder und denkt man, vielleicht ist jetzt vorbei. Das Kind fängt vielleicht sogar dazwischen wieder an zu spielen und dann geht es aber wieder los quasi. Ja. Genau, und erst wenn es entweder wirklich einschläft oder wirklich über einen längeren Zeitraum einfach nicht noch eine neue Welle kommt, dann kann man davon ausgehen, so. Jetzt ist es durch.
Genau, und auch teilweise ist ein entspannterem Zustand oder weicherem Gesicht, sagst du, erkennst du
ja,
das?
Ja, absolut, ja, genau. Genau. Ja, das leitet vielleicht schon gut das nächste Thema ein, wenn du sagst, ein entspannteres Gesicht. Genau, also das wäre jetzt speziell bei unserem ersten Sohn, wo ich ja dieses spannungslösende Weinen nicht vom Baby an gemacht habe, also weil ich einfach erst viel später davon erfahren habe. Da war er schon weit über ein Jahr alt und da habe ich erst begonnen damit, als er praktisch schon in der Kleinkindphase war. Und da ist es ja, wenn jetzt ein Kind ein sogenanntes Störverhalten, nehme ich jetzt den Begriff von vom Stuart Schenker aus dem Buch »Das überreizte Kind«, zeigt, also Störverhalten im Sinne von, es wirft mit Gegenständen, mit denen es nicht werfen darf. Es haut ein anderes Kind oder es wirkt so völlig überdreht und bricht sämtliche Regeln oder so oder einfach nur Aspekte davon. Und man sieht dabei, dass das Kind offensichtlich seine Zähne auch zusammenbeißt, zum Beispiel. Und es hat einen verspannten Gesichtsausdruck. Dann kann das zum Beispiel auch ein Signal sein, dass dort spannungslösendes Weinen ansteht. Beim Kleinkind jetzt zum Beispiel. Ja. Also das wäre so im Sinne von, also einfach diesen Blick auf das Störverhalten vom Kind in dem Sinn zu erweitern, dass man sagt, okay, was braucht es da jetzt? Gilt es jetzt da wirklich einfach eine Grenze zu setzen? Also wenn jetzt zum Beispiel mein Kind ein anderes Kind haut, ist ganz klar, das grenze ich ab und sage, das erlaube ich nicht. Aber einfach auch da noch weiter zu sehen und zu schauen, aha, steckt da womöglich eine Spannung dahinter, das mit einem lösenden Weinen gelöst werden könnte im Nachhinein, zum Beispiel im Auto oder wenn wir zu Hause sind. Oder, und das wäre dann der nächste Punkt, hat das Kind Stress? Ist es überreizt? Ist das vielleicht eine Form von Stressausdruck beim Kind und benötigt es Koregulation? Das wäre dann so das andere Thema.
Mhm. Ja, genau. Wo wir uns vielleicht sogar noch einer eigenen Folge widmen, weil für mich wäre auch noch spannend, die, wenn du jetzt sagst, spannungslösendes Weinen, du hast ja da Unterschiede bemerkt beim Elron und beim Aaron.
Ja,
da
warst du
deutlich älter. Mhm. Und da äußert sich das Weinen erstmal in einer Wut oder Verzweiflung und vielleicht, dass wir da noch ein bisschen darauf eingehen, dass es eben, dass wir eigentlich jetzt von dem, in Anführungszeichen, Babyweinen geredet haben, also sozusagen Elron ein Jahr jünger. Und das gibt es auch noch das Nicht-Babyweinen, ja? Also das Kleinkindweinen. Und vielleicht kannst du auch noch sagen, wie sich das äußert, wie das ist und wie dort Strategien vielleicht auch sind, dass das gut gelingt.
Ja, also wenn es jetzt beispielsweise so ist, wie es bei uns beim ersten Kind war, dass man ihm von Geburt weg nicht die Möglichkeit zum spannungslösenden Weinen gibt, dann kann es sehr häufig passieren, dass das Kind sogenannte Kontrollmuster entwickelt. So nennt die Alitha Solter das zum Beispiel in einem Buch, Warum Babys weinen. Ein Kontrollmuster kann jetzt zum Beispiel typischerweise das Stillen sein oder ein Schnuller. Wenn es eben klassischerweise so war, dass man unterschiedlichste Bedürfnisse des Babys jetzt eben immer mit Stillen oder mit einem Schnuller beantwortet hat, dann lernt das Kind praktisch seine Gefühle eben bis zu einem gewissen Grad zu unterdrücken, beziehungsweise sehr vehement nach der Brust oder nach dem Schnuller zu verlangen. Man kann jetzt praktisch testen, schreibt eben diese Alitha Solter, ob etwas ein Kontrollmuster ist, indem man schaut, wie das Kind darauf reagiert, wenn man ihm jetzt beispielsweise den Zugang zur Brust oder zum Schnuller verwehrt. Wenn das Kind praktisch regelrecht panisch verzweifelt jetzt aber nach der Brust verlangt oder nach dem Schnuller oder nach anderen Dingen, die ihm lieb geworden sind und praktisch nicht möglich ist für das Kind, wenn es das jetzt nicht haben kann, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein Kontrollmuster ist. Wenn es aber einfach das auch ruhig akzeptieren kann, dass es das jetzt halt nicht gibt, dann ist es kein Kontrollmuster. Genau. Und in so einem Fall, also du merkst schon, ich greife das jetzt mit diesem speziellen Fall auf, wie es eben jetzt bei uns beim Aaron war, weil du gefragt hast, okay, wie ist das jetzt unterschiedlich zwischen Babys und Kleinkindern? Das kann ich gar nicht jetzt so klar beantworten. Ich würde es lieber jetzt am speziellen Fall von unserem ersten Kind beantworten, weil ich mir vorstellen kann, dass es das vielleicht häufiger gibt, dass man das nicht gleich von Anfang an gewusst hat, wie das geht. Und jetzt so mit diesem Blick auf die Kontrollmuster und wie man die eben umgehen kann, dass man auch bei einem Kleinkind, wo man das jetzt nicht gemacht hat, noch in der Babyzeit, da in so ein lösendes Weinen reinkommen kann. Genau. Und ja, wie gesagt, es geht einfach darum, wirklich diese Kontrollmuster erstens ausfindig zu machen und dann das Kind liebevoll in dem zu begleiten, dass man ihm praktisch diese Kontrollmuster eine Spur auch liebevoll verweigert quasi. Und das geht dann schneller, als man denkt, dass die Kinder dann durchaus in diesen lösenden Weinprozess reinkommen. Genau, bei uns war das eben, also bei uns war das Stillen eben ein Kontrollmuster beim Aaron und darum war das Abstillen in der Nacht zum Beispiel ein recht heftiger Prozess, weil das für ihn nicht nur der Umstieg war, okay, es gibt jetzt nicht mehr die Brust in der Nacht, sondern eben auch er sein Kontrollmuster nicht mehr gehabt hat und dadurch sehr viele lösende Weinprozesse auch im Rahmen vom Abstillen zum Beispiel gehabt hat. Also das kann man vielleicht auch im Hinterkopf haben, wenn man überlegt, abstillen ja oder nein. Jetzt in der Nacht war das bei uns konkret. Genau.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil das ja auch später im Coaching oder Therapie, also ich bin ja, wie du weißt, ein Fan vom provokativen Stil und provokare heißt ja hervorlocken, hervorholen.
Ja.
Und du benutzt genau dasselbe Wort, nämlich provozieren, also praktisch die Emotion, die eigentlich da ist, hervorholen, indem man etwas verwehrt, was ja erstmal schlimm klingt und auch wenn ich den provokativen Stil unterrichte, sagen Leute, das kannst du nicht sagen, du kannst nicht die schlimmsten Fantasien, die sich der Klient denkt, selbst aussprechen, das kann man nicht machen, so in die Richtung. Und beides erlebe ich aber eben sehr emotionale Prozesse und es sehr tiefgehende Prozesse und es sehr heilsame Prozesse, die du da machst jetzt in dem Fall, beziehungsweise wir beide, also ich bin ja da noch Anfänger sozusagen.
Den Prozess machen, begleiten. Genau, den machen die Kinder selbst.
Genau.
Oder vielleicht auch, um das noch aufzugreifen, Kontrollmuster können sich auch entwickeln, auch wenn man von Geburt weg spannungslösendes Weinen macht. Das war bei meinem zweiten Sohn eben auch der Fall, wo ich dann ab einem gewissen Punkt gemerkt habe, wenn ich ihn im Arm halte, dann hört sein Weinen relativ schnell wieder auf. Also da habe ich gemerkt, jetzt ist dieses im Arm halten für ihn eigentlich schon ein Kontrollmuster geworden. Und dann ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, es macht mehr Sinn, wenn ich ihn praktisch so vor mich hinlege und ihn schon noch mit meinen Händen berühre, dass er merkt, ich bin da, aber ihn nicht bei mir halt, weil das hat sonst seinen Prozess wieder gestoppt.
Mhm.
Also,
und hier vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf, das Interessante ist, dass dann auch menschenunabhängig, weil das hat er bei dir zum Beispiel dann und bei mir aber nicht.
Ja,
weil
förderlich ist zum Beispiel, weil bei dir dann einfach leichter er in dieses lösende Weinen reinkommt. Genau.
Genau, also das heißt auch die Väter sind gefragt.
Absolut. Also lösendes Wein. Eben, das ist der Vorteil, das ist ja nicht an den Körper gebunden, also lösende Weinprozesse, also eben so wie die Brust jetzt, die ja nur die Frauen haben, lösende Weinprozesse können alle begleiten. Genau, die dem Kind vertraut genug sind, dass es genug Sicherheit hat, um sich in dieses Gefühl fallen lassen zu können. Also das ist schon erforderlich. Genau. Beim Aaron zum Beispiel, also bei unserem ersten Kind, war ich beispielsweise wirklich so eine Art, als Person fast so eine Art Ganzkörperschnuller für ihn. Also das war für mich echt tricky, das herauszufinden, weil ich das Gefühl gehabt habe, wow, mit ihm gelingt es mir nicht, da so in einen lösenden Weinprozess reinzukommen, bis ich gecheckt habe, sobald ich ihn in irgendeiner Form halt, stoppt das sofort seinen Weinprozess. Also das war gar nicht so ohne. Und weil du vorher gemeint hast, bei Kleinkindern ist es dann oft einmal so eher dieses Wütende, dieses Tobende. Es kann bei Kleinkindern sehr wohl auch einfach das Weinen sein. Also da sind Kinder unterschiedlich. Mhm. Manche haben lösende Prozesse eher über das Wüten und über das Toben und manche haben es aber trotzdem auch im Kleinkindalter mit dem Weinen. Unser erster Sohn ist ein wütender Tober.
Sehr liebevoll, hast du jetzt gesagt. Sehr, sehr liebevoll.
Ja, aber das war für mich wirklich dann auch so ein Augenöffner, dass auch so ein wütender Gefühlsausdruck sehr wohl ein spannungslösender Ausdruck sein kann. Die Alitha Solter hat nicht nur den Klassiker geschrieben, warum Babys weinen, sondern auch noch Folgewerke. Und eines ist wütend, toben, traurig sein, starke Gefühle bei Kindern. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil da habe ich eben diesen Unterschied da hat sie diesen Unterschied beschrieben zwischen dem, wenn ein Kind rein ein Gefühl ausagiert, ohne dass das ein lösender Prozess ist, also ohne dass sich jetzt Spannungen aus dem Körper lösen, und ein tobender Prozess, bei dem aber sehr wohl Spannungen gelöst werden. Und ein Unterscheidungskriterium wäre jetzt zum Beispiel Tränen. Ganz klar. Also wenn es ein spannungslösender Prozess ist, dann weint das Kind, also hat das Kind dabei auch Tränen in den Augen oder steht knapp davor. Man kann schon so die Tränen durchschimmern sehen. Und ganz klar, wenn es ein spannungslösender Prozess ist, hat es zwar heftige Bewegungen, wie zum Beispiel unser Söhnchen strampelt dann sehr gerne mit den Füßen oder trommelt einmal so mit den Fäusten auf den Boden und so, aber es zeigt kein selbstverletzendes Verhalten und es hat auch keine Tendenz, andere Menschen zu verletzen. Und wenn es jetzt rein ein Gefühlsausdruck ist, dann kann es diese Tendenz schon geben. Es kommen auch keine Tränen. Und das meint einfach nur, dass das Kind noch nicht genug Sicherheit hat, um jetzt wirklich die wahren zugrunde liegenden Gefühle sich da reinfallen zu lassen. da kann er oft auch Unterbrechung von diesem reinen Ausagieren der Gefühle dazu führen, dass sie dann in einen spannungslösenden Prozess kommen. Aber genau, also so unser Söhnchen ist eben so ein Tobender. Also hat eben dieses spannungslösende Toben, genau.
Ich würde vielleicht mal kurz zusammenfassen und vielleicht ergänzt du noch, was ich vergessen habe, ob es da noch was gibt, was dazugehört. Also spannungslösendes Weinen ist etwas, was bewirken kann, dass die, würde auch sagen, die Kinder besser zu sich kommen und vor allem langfristig gut für ihre Gesundheit ist. Mhm. Und abgrenzen oder vorher sollte man checken, ob das Kind vielleicht Hunger hat, ob es Schmerzen hat, ob es irgendwelche Bedürfnisse hat, wie Windel ist voll, es ist kalt, es ist warm, also irgendwas ist unangenehm sozusagen im Außen. Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt, aber das wären so die mir jetzt gerade im Kopf sind. Mhm. Wenn es das alles nicht ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest, dann könnte man davon ausgehen, dass Spannungen da sind, die ausagiert werden wollen. Und dann ist die Idee begleiten mit der Haltung von, ich bin für dich da, das darf sein. Was man aber jetzt gar nicht so mit Worten stark begleiten muss, sondern einfach nur durch die Präsenz, durch die Anwesenheit und man ist auch körperlich anwesend, also auch dem Baby oder dem Kind nahe. Und dann begleitet man einfach diesen Prozess. Das kommt in Wellen, das kann durchaus laut sein, das kann durchaus auch mal schrill sein und begleitet den im besten Fall so lange, bis es vorbei ist, es sei denn, klar, wenn das dazwischen kommt, weil es zu lange dauert, wie auch immer, dann ist es halt einfach auch so, dass man abbrechen kann oder muss sozusagen, in dem Fall sogar. Und genau, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Haben wir noch was vergessen?
Na, finde ich, war gut zusammengefasst. Ich habe noch einen Punkt für mich noch gespeichert, den ich noch vervollständigen wollte, weil ich vorher gesagt habe, beim Aaron war es so, dass ich so eine Art Ganzkörperschnuller für ihn war. Wie es da gelungen ist, trotzdem ihn quasi in dem Prozess begleiten zu können, da habe ich festgestellt, dass es bei ihm Sinn macht. Also in der ersten Folge haben wir ja das beschrieben, dass wir eine Art Spielgitter für ihn haben, also eigene abgegrenzte Bereiche für die Kinder. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass es sinnvoll war, dass ich außerhalb des Gitters bleibe und meine Hand zu ihm reinstrecke, aber für ihn körperlich jetzt nicht verfügbar war, dass er zu mir rauf hat können. So habe ich gemerkt, bin ich zwar für ihn da und das gibt ihm genug Sicherheit, dass er reinkommt in den Prozess, aber es stoppt ihn nicht. Und was dann auch noch möglich war, war reinzugehen, aber stehen zu bleiben, sodass er meine Beine zur Verfügung gehabt hat, aber nicht mein Oberkörper. Das war dann quasi genug Austricksen des Kontrollmusters, dass es auch bei ihm gelungen ist, dass er praktisch da reinkommen ist. Und eben auch wenn es ein spannungslösendes Toben eher ist, ist es auch da häufig so, dass der Prozess gegen Ende hin ganz in was Weiches trotzdem auch reinkommt. Das ist dann total berührend, wenn dann nach so einem Toben eben so dieser weiche Gesichtsausdruck eben auch wieder kommt und dann diese Gelöstheit, diese Entspannung reinkommt und ja, dann wieder ein ruhiges Spielen oder eben miteinander möglich ist.
Ja, ruhiges Spielen. Ich glaube, das erste Mal, wie du es beim Aaron dann gemacht hast, hat er danach eine, in meinen Worten, eine riesige Burg gebaut, das erstmalige mit seinen Bausteinen, wenn ich erinnere. Das war ein sehr beeindruckendes Wert mit Schrägen und allem drunter. Ja. Mit sehr viel großer Kreativität, weil er das ja nicht gesehen hat oder vorgelebt hat, sondern das sind seine freien Materialien.
Ja, was ja auch wieder für diesen Prozess spricht, irgendwie mit welcher inneren Ruhe und Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer er dann dieses Bauwerk, kann man fast sagen, gebaut hat, direkt nach dem Prozess. Ja, das war schon eindrucksvoll. Man dachte, weiter in die Richtung.
Sehr schön. Ja, super. Ich glaube, da haben wir einen guten Punkt. Die Bücher werden wir wie immer verlinken in den Shownotes. Vielleicht erwähnst du nochmal das eine Buch, wo du sagst, wenn man nur ein Buch liest und ein Buch lesen kann, ganz, ganz realistisch, welches ist es?
Keine Angst vor Babytränen von Thomas Harms als Einstieg, ja.
Okay, super. Ja, sage ich vielen lieben Dank dir, dass ich dich wieder mal verführen konnte, einen Abend bei mir im Büro zu verbringen. Die Kinder waren auch brav, man sieht sie schlafen.
Ja, danke dir, gerne.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.